SWR 2 Kultur aktuell.
Gestern ist der Parteitag der Grünen vorbeigegangen. Und rein optisch kann man sagen, diese Partei ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die beiden Vorsitzenden tragen harmlose Hemden und harmlose Kleider. Man würde sie zu jeder Grillparty einladen. Ganz egal, ob da Fleisch oder Fleischersatz gebraten wird. Das war in den 1980er Jahren noch anders. Das zeigt zum Beispiel ein Bild aus dem Bundestag von 1983. Da ist der Tübinger Grüne Walter Schwenninger zu sehen. Er trägt ein Alpaka-Grobstrickpullover, eine Prinz-Eisenherz-Frisur und einen Vollbart. Im Hintergrund der Kanzler Helmut Kohl mit Anzug, Krawatte. Der schaut etwas verbissen auf diesen grünen Schwenninger. Gesehen habe ich dieses Bild in einem Buch über die 80er Jahre. High Energy, die 80er, das pulsierende Jahrzehnt heißt es. Und geschrieben hat es der Journalist Jens Balzer. Hallo, Herr Balzer.
Hallo, guten Tag.
Bei diesem Bild vom grünen Schwenninger und vom schwarzen Kanzler Kohl, da geht es ja nur um Stilfragen. Aber genau die waren in den 80er Jahren sehr wichtig. Warum war das so?
Es ging um Stilfragen zum einen natürlich in politischer Hinsicht, weil die Grünen, die sich Anfang der 80er als Partei firmiert hatten und dann 83 in den Bundestag einzogen, ja auch den Stil der außerparlamentarischen Opposition da reinbringen wollten. Ne? Und es gab aber in der Zeit auch eine sehr enge Verflechtung zwischen Lebensstil und politischem Stil. Und die Öko-Generation der 70er Jahre zog eben mit den Grünen in die gesellschaftliche Mitte ein, so langsam in den 80ern. Dagegen formierten sich dann andere Stile. Ne? Also der Punkrock, der in Westdeutschland in den 80ern dann auch irgendwie erstmals prägend wurde, der wendete sich gegen natürlich das Establishment, aber eben auch gegen die Ökos und Hippies, die jetzt gerade zum neuen Establishment wurden. Da gab es die Popper, die jetzt eigentlich dann eher auf der Seite von Helmut Kohl und der CDU-CSU und der geistig-politischen Wende waren. Das war eine Zeit, in der sich vieles individualisierte. Diese Individualisierung fand dann über so Kollektivbildung oder wie man heute sagen würde Stämme, also über Tribalisierung statt. Mhm.
Schwenninger hatte Angst vor der atomaren Vernichtung, Kohl hatte Angst vor dem Kommunismus, wenn man das so pauschal sagen kann. Angst war also damals prägend, aber das waren ja keine neuen Gefühle. Seit 1945 gab es diese Ängste teilweise auch schon davor. Was hat sich da in den 80ern nochmal besonders verschärft?
Die Angst war enorm mobilisierend. Also es gab 1981 diese riesige Demonstration im Bonner Hofgarten gegen den NATO-Doppelbeschluss. Es gab die Anti-AKW-Demonstration in Brockdorf. Da waren 100.000, die sich also Schlachten mit der Polizei lieferten. Also Angst war ein Motor für Mobilisierung und für emanzipatorische Bewegungen. Sie haben recht, Angst ist immer anwesend gewesen, aber das war zum Beispiel bei den 68ern eigentlich anders. Also da gab es ja so positive Utopien. Und wenn es sowas wie Utopien in den 80ern gab, dann waren die alle negativ. Man musste jetzt was tun, damit der Kalte Krieg nicht zum Heißen wird.
Diese Angst war prägend, aber auf der anderen Seite gab es auch eine ganz große Lust an der Unterhaltung, an der Ablenkung. Mhm. Sie machen das in Ihrem Buch an einer ganzen Reihe von Phänomenen fest. Ich pick mir nur mal eins raus, und zwar die Serie Ich heirate eine Familie.
Ja, für,
für die Jüngeren, da geht es eigentlich so um eine Patchwork-Familie. Das ist eigentlich alles recht normal. Was war damals daran interessant?
Das war damals alles andere als normal. Das ist zum ersten Mal, dass überhaupt in so einer Boulevard-Serie, nennen wir sie mal so, also eine Fernsehserie zur besten Sendezeit, sowas wie Scheidung, Scheidungskinder, Patchwork-Familien thematisiert werden. Und zwar in einer völlig selbstverständlichen Weise. Also nicht irgendwie im Modus des Weltuntergangs, sondern da ist dann irgendwie ein schon etwas älterer Mann, der sich nach einer Familie sehnt. Die kommt dann in Gestalt einer etwas jüngeren Frau mit drei Kindern irgendwie in sein Leben. Dann geht es darum, wie man sich dann so zusammenrauft, aber auch darum, dass dann die Mutter der drei Kinder nicht der Ansicht ist, dass sie jetzt ihren Beruf aufgibt, nur weil sie jetzt in den Hafen der Ehe eingezogen sind. Auch wenn man sich dann irgendwie die zeitgenössischen Kommentare zur, also bei Habermas ist das zur neuen Unübersichtlichkeit oder so bei Ulrich Beck, wie zur Risikogesellschaft ansieht, da gibt es ganz große Sorgen. Helmut Kohl will die Kernfamilie, wie er das nennt, wie unbedingt stärken. Übrigens auch bei der Schwarzwaldklinik kann man sehen, wie selbstverständlich diese Patchwork-Familien bereits geworden sind.
Die klassischen Rollenbilder haben sich geändert. Bei Ihnen heißt ein Kapitel auch, Frauen sehen wie Männer aus, die wie Frauen aussehen, was Margaret Thatcher mit Modern Talking verbindet. Also man könnte fast sagen, die 80er, das klingt bei Ihnen so, waren ein queeres Jahrzehnt, vielleicht das erste?
Also es es war zum ersten Mal tatsächlich, dass queere Popkünstler, Popkünstlerinnen ausgesprochen sichtbar wurden. Boy George feiert heute seinen 16. Geburtstag, ne, mit Culture Club, aber dann auch eine Figur wie Prince. Und tatsächlich bei diesen Schulterpolstern geht es ja aber darum, dass das also Modern Talking, die das Mitte der 80er dann irgendwie auch in zweifelhafter Weise dann irgendwie popularisieren, irgendwie beziehen sich damit ja auf einen Stil, der erstmal von Frauen getragen wurde, also von den sogenannten Powerdresserinnen, dann eben zum Beispiel Margaret Thatcher oder im Pop dann Grace Jones, die halt damit symbolisierten, dass sie männliche Konturen annehmen wollen, um genauso erfolgreich, leistungsorientiert, karrierebewusst wie Männer in der neuen Wirtschaftswelt auftreten zu können. Ne? Und diese Aneignung eines männlichen Bekleidungsstils durch Frauen wurde dann wiederum von Männern rückangeeignet und die sahen dann darin immer meistens eher ziemlich albern aus.
Kommen wir mal in die Gegenwart. Wer in den 80ern geboren wurde, der ist nun 40, Mitte 30 und der erinnert sich ja kaum an Serien wie Schwarzwaldklinik oder Ich heirate eine Familie. Aber dennoch sind die 80er bis heute sehr groß. Zum Beispiel in Netflix-Serien wie Dark oder Stranger Things. Ja. Das sind so Retro-Orgien, die sehen fast echter aus, als die 80er waren. Da gibt es Bonanza-Räder und Schulterpolster en masse. Warum ist das als Requisite heute so beliebt?
Na, ich glaube zum einen, weil jetzt irgendwie eine Generation da irgendwie ans Ruder gekommen ist beim Drehbuchschreiben, die daran irgendwie noch so warme Kindheitserinnerungen verbindet. Nostalgie ist ja immer ein ganz treibendes Moment. Es ist aber auch tatsächlich eine Zeit, die in vielerlei Hinsicht präsent ist. Also die Zeit, die von Ängsten geprägt ist, ne? Also genau wie unsere Zeit, Angst vor der ökologischen Apokalypse, eine Zeit, die von, ja, vom Anfang dessen geprägt ist, was man heute Turbokapitalismus nennen würde. Also die Digitalisierung beginnt, das, was man Netzwerken nennt, beginnt damals. Es gibt den ersten Börsencrash. Also man sieht irgendwie, wohin dieser erhitzte Kapitalismus führt. Man sieht viele Motive der Gegenwart, aber in den 80ern immer noch in einem einigermaßen beherrschbaren Rahmen. Ne? Also es ist irgendwie vor dem grundstürzenden Wandel der Weltgeschichte, den niemand kommen sah, nämlich Ende 1989, der Fall der Berliner Mauer und die Auflösung des Ostblocks. Also die Verhältnisse waren noch vergleichsweise übersichtlich geordnet. Man erkennt eigentlich erst im Nachhinein, wie viel von den auch, naja, durchaus auch unbehaglichen Unterströmungen der Gegenwart damals entstanden sind.
Ja, das ist ja verblüffend. Wir debattieren heute immer noch über Geschlechtergerechtigkeit, über Umweltschutz, ja, über Rassismus, über Neoliberalismus. Aber wenn ich es richtig verstehe, sagen Sie, die 80er sind wie heute, nur heute ist die Extra-Large-Version.
Jedenfalls kann man sehen, dass zum einen vieles beginnt damals auch an gesellschaftlichen Debatten. Ne? Also was man Identitätspolitik nennt, was uns ja heute gerade so erregt. Also späte Michel Foucault, Judith Butler, die dann irgendwie zur prägenden Protagonistin der Gender Studies wird, schreibt 85, 86 ihre ersten Texte. Aber die Frage, muss man mit dem identisch sein, als was man geboren wurde? Ne? Also die stellt sich in den 80ern zum ersten Mal wirklich auf breiter Flur. Und es ist auch das Jahrzehnt, in dem die Multikulturalismusdebatten beginnen. Also dieser Begriff erscheint zum ersten Mal überhaupt 1980 in der Debatte und beginnt überhaupt erstmals sich mit dem Gedanken abzufinden, dass die sogenannten Gastarbeiter jetzt nicht bald wieder nach Hause gehen, sondern dem in Deutschland ein Einwanderungsland sein könnte. Es gibt irgendwie die Ersten, die das irgendwie offensiv begrüßen, aber auch dann die entsprechenden Gegenreaktionen irgendwie der damals neuen Rechten, die aber genauso von der Terminologie und von den Argumentationsmustern eigentlich genauso klangen wie die neuen Rechten 40 Jahre später, also heute. Also da kennt man in der Tat viel von dem wieder, womit wir uns heute noch herumschlagen.
Sagt der Journalist Jens Balzer. Mit ihm habe ich im SWR2-Journal am Mittag gesprochen über die 80er Jahre, die 2020er Jahre und auch über einiges, was dazwischen passiert ist. Vielen Dank für das Gespräch. Jens Balzers Buch über die 80er Jahre heißt High Energy, die 80er, das pulsierende Jahrzehnt. Es erscheint morgen im Rowohlt Verlag.
SWR2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.